Deutschlandfunk. Der Tag.
Wenn es um Klimapolitik geht, dann geht es bei uns inzwischen fast immer nur noch um einen einzigen Wert: CO2. Die CO2-Emissionen. Das ist mittlerweile so etwas wie eine Währung, in der wir fast alles berechnen können. Aber könnte es sein, dass wir bei dieser ganzen CO2-Kalkulation einige andere Bereiche und Kennziffern völlig aus den Augen verlieren? Bereiche, die vielleicht genauso wichtig sind für den Klimaschutz und für die Rettung der Menschheit? Was ist mit Insektenschutz, mit Ökosystemen und auch mit der Sozialpolitik? Es gibt ja inzwischen einige Wissenschaftler und Publizisten, wie zum Beispiel den Amerikaner Charles Eisenstein, die den Fokus auf das CO2 heftig kritisieren. Wir lassen uns das alles heute mal erklären von einem Wissenschaftler, der in diesem Bereich hier bei uns in Deutschland forscht. Und heute an diesem Freitag ist wieder Brückentag. Viele haben sich freigenommen. Für immer mehr Menschen ist der Freitag aber jede Woche inzwischen ein freier Tag. Die Vier-Tage-Woche ist nämlich auf dem Vormarsch. Woran das liegt und wie sich sowas umsetzen lässt im Arbeitsalltag, darüber habe ich mit den Geschwistern Vivian und Benedikt Brandt in Paderborn gesprochen. Die beiden leiten ein Installationsunternehmen mit 30 Mitarbeitern und sie bieten die Vier-Tage-Woche an. Hören wir ebenfalls an diesem 19. Mai 2023. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. CO2-Einsparungen, CO2-Reduktion, CO2-Emissionsziele. Viele Politikbereiche beschäftigen sich inzwischen mit diesem einen Wert, dem CO2, stellvertretend für alle Treibhausgase. Dabei gibt es immer mehr Experten und Wissenschaftler, die sagen, CO2 ist nur ein Faktor von vielen und wir müssen doch das große Ganze im Blick behalten. Die Rede ist dann von einem CO2-Reduktionismus, der zu vieles ausblendet. Ich wollte das mal genauer besprechen und mir mit Beispielen erklären lassen und habe mich deshalb mit Benjamin Best verabredet vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Und er hat mir erstmal erklärt, was er unter diesem Begriff CO2-Reduktionismus versteht.
Ja, CO2-Reduktionismus ist eben der starke Fokus auf Treibhausgasemissionen, die auch auf den gemeinsamen Nenner CO2, CO2-Äquivalente runtergerechnet werden. Also es ist schon notwendig, sich auf Treibhausgasemissionen zu konzentrieren. Aber wenn man das alleine tut, dann verliert man eben ganz viele Sachen aus dem Blick. Also nehmen wir beispielsweise den Autoverkehr, der, wenn wir uns nur auf Treibhausgasemissionen fokussieren, wäre es ja gar kein Problem, einfach ein fossil betriebenes Auto durch ein elektrisches Auto zu ersetzen und damit weiter durch die Stadt zu fahren. Und es gibt aber ganz viele weitere Probleme, die mit dem Pkw-Verkehr zusammenhängen, wie zum Beispiel Flächenversiegelung. Und wenn wir nur auf Treibhausgasemissionen gucken, sind im E-Auto auch verschiedene Sachen drin verbaut. Und da entsteht auch eine Nutzungskonkurrenz auf der Ressourcenseite. Also um die Klimakrise allein zu lösen, ist das E-Auto eine wunderbare Idee. Ressourcen, Flächen und auch soziale Ungleichheit kann man mit dem E-Auto nicht bekämpfen.
Warum kommt das in der politischen Debatte häufig so kurz? Also ich habe manchmal den Eindruck, wir hören ganz viel. Wenn wir alle einfach umsteigen auf E-Autos und wenn wir uns alle solargetriebene Wärmepumpen einbauen und damit heizen, dann ist eigentlich fast schon alles gut. Warum hören wir diesen anderen Ansatz so wenig?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass diese Lösungen ganz gut sind, um eben das Treibhausgasproblem zu lösen. Allerdings sind es eben falsche Strategien oder auch sogar Scheinlösungen in Bezug auf andere Probleme. Und die werden nicht so stark adressiert, weil es vielleicht auch zu wenig Aufmerksamkeit für die Themen wie zum Beispiel Biodiversitätsverlust gibt oder auch, weil zu wenig die sozialen Bewegungen sich dafür einsetzen. Also wir haben ja eine zeitweise auch sehr starke Klimabewegung gehabt, aber wir haben nicht eine sehr starke Naturschutzbewegung mehr in Deutschland. Und eben ist es sehr wichtig, dass auch Akteure sich dafür einsetzen, Artensterben zu reduzieren und auch soziale Ungleichheit abzubauen.
Kann es sein, dass das auch daran liegt, dass die ganze CO2-Reduzierung auch ein super Geschäftsmodell ist, dass da drumherum jede Menge Industrien entstanden sind, die wunderbar laufen? Zum Beispiel auch ja die Autoindustrie, die ja sehr bereitwillig sofort dabei war, auf E-Autos umzusteigen.
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass mit den anderen Strategien jetzt weniger wirtschaftliche Chancen verbunden sind. Also zum Beispiel wäre ja eine Option, mit dem Mobilitätsproblem umzugehen, jetzt nicht auf E-Autos zu setzen, sondern eine Stadt der kurzen Wege umzusetzen. Und ich glaube, dass das durchaus ein sehr interessantes Umfeld ist, in dem Geschäfte auch gedeihen können. Also es ist gar nicht gesagt, dass wirtschaftliche Chancen nur durch Fokus auf zum Beispiel Autos entstehen oder E-Autos, sondern wirtschaftliche Chancen entstehen auch durch attraktive Innenstädte zum Beispiel. Und die können auch autofrei sein und sind trotzdem, sind die Menschen darin sehr mobil, kaufen ein, und es ist gar nicht gesagt, dass das eine wirtschaftlich unattraktive Strategie wäre.
Aber zum Beispiel mit dem Schutz von Ökosystemen lässt sich ja nicht besonders viel Geld verdienen. Auch wenn das natürlich einen sehr großen Wert hat. Aber niemand oder kaum jemand kann daraus wirklich ein Geschäftsmodell machen und zu sagen, hier, dieses Areal, dieses Gelände haben wir jetzt, das erklären wir jetzt zum geschützten Ökosystem. Und deshalb darf man diese oder jene Sachen dort nicht mehr machen. Das muss geschützt werden. Da gibt es keine Möglichkeit, Geld zu verdienen.
Ja, da bin ich gar nicht so sicher. Also der Industrialismus, der schlägt ja schon so stark um, dass man sagen kann, dass das Grundwasser gefährdet ist. Das bedroht ja dann auch wiederum die Gesundheit der Menschen. Also die Wasserversorger haben auch ein Interesse daran, dass die Landwirte, die in den Gebieten wirtschaften, in denen sie das Grundwasser beziehen, dass die eben auch auf ökologische Weise wirtschaften. Also da ist auch eine ganz klare Synergie zwischen menschlichem Wohlergehen und dem natürlichen Wohlergehen.
Wenn wir über CO2 reden, dann reden wir ja auch automatisch immer über Zahlen, über Ziele, über bestimmte Werte, die nicht überschritten werden sollen, über Zahlen, die erreicht werden müssen. Ist das möglicherweise auch so einladend, dass wir uns die Welt bei diesem Modell des Klimaschutzes so leicht mit Zahlen erklären können?
Ja, das ist natürlich total attraktiv, ne? Dass man sich auf bestimmte Zielwerte festlegen kann und das runtergebrochen auf eine Maßeinheit des CO2-Äquivalent. Aber es gibt ja noch viele weitere Zielwerte, die man sich angucken kann, die letzten Endes auch eine Auswirkung auf Treibhausgasemissionen haben, aber die gar nicht so in der Diskussion sind, wie zum Beispiel der Flächenverbrauch pro Kopf. Also wenn wir uns die Wohnfläche pro Kopf anschauen, ist die über die letzten Jahre und Jahrzehnte immer weiter gestiegen. Von ungefähr 35 Quadratmetern bei der Mitte des letzten Jahrhunderts auf heute fast 50 Quadratmeter pro Kopf. Und diese Wohnfläche will natürlich auch beheizt werden und ausgestattet mit Geräten und Produkten. Und die Wohnfläche pro Kopf, das Wachstum darin zu drosseln oder die Wohnfläche pro Kopf sogar zu senken, ist kein politisches Ziel. Sollte es aber sein. Also das zu adressieren, hätte dann sowohl verteilungspolitische Effekte, weil die Wohnfläche pro Kopf natürlich bei Menschen mit höherem Einkommen höher ist, aber es hätte auch umweltpolitische Effekte, weil man damit auch direkt Einfluss nehmen könnte auf die Treibhausgasemissionen.
Und warum passiert das nicht politisch? Warum wird darauf kein Wert gelegt?
Ich denke, das ist ganz schnell mit den Fragen um Freiheit und der Verfügung über sozusagen die persönliche Freiheit zu tun hat. Also wenn man sich sozusagen nur das Endprodukt anschaut, die Treibhausgasemissionen, dann muss man in diese ganzen eher die persönliche Freiheit betreffenden Indikatoren weniger stark reingucken und schon gar nicht sie regulieren. Also das ist, glaube ich, so ein großer Grundwert in unserer Gesellschaft, in die persönliche Freiheit nicht hineinzuregieren, obwohl es ja an vielen Stellen faktisch schon passiert. Also von der Anschnallpflicht bis hin zum Rauchverbot geht an ganz vielen Stellen die Politik in den persönlichen Lebensbereich der Menschen hinein. Aber wir merken, dass das sozusagen mit der Klimakrise auch ein Thema wird und wir uns um diese Freiheitsdiskussion nicht drücken dürfen.
Jetzt gibt es einige Leute, die sagen, wir müssen das Ganze sogar noch weiter fassen und neben wirklich knallharten ökologischen Kennziffern, so wie Sie die jetzt beschrieben haben, auch noch ganz andere Werte und Bereiche mit reinnehmen. Sozialpolitik zum Beispiel, Gesellschaftspolitik. Das läuft dann ungefähr so nach dem Motto, dass Leute sagen, eine Gesellschaft, in der immer noch Minderheiten diskriminiert werden, in der immer noch Menschen ohne Wohnung auf der Straße leben müssen, so eine Gesellschaft, die wird es auch nicht hinkriegen, eine richtig gute Klimapolitik zu machen. Was halten Sie von so einem Ansatz?
Ja, ich glaube schon, dass sehr viel Potenzial darin steht, sich soziale Gerechtigkeitsthemen mit in die Klimadiskussion reinzuholen. Denn zum Beispiel sowas wie die Debatte um die Arbeitszeitverkürzung, das hat tatsächlich große Zusammenhänge mit der Klimakrise. Also die Art und Weise, wie wir produzieren und konsumieren, hat mit der Art und Weise unserer Umweltverschmutzung zu tun und dadurch hat die Arbeitszeit auch damit zu tun. Und Menschen mit hohem Einkommen können es sich leichter erlauben, trotz hoher Lebenshaltungskosten auf eine geringere Arbeitszeit zu kommen. Aber wie sieht es aus mit dem ganzen sehr ressourcenleichten Sektor der Gesundheitsversorgung zum Beispiel? Hier wäre es sinnvoll, für eine Arbeitszeitverkürzung auch zu kämpfen, damit dieser Sektor auch wieder attraktiv wird für viele Leute, die in diesem Sektor arbeiten können.
Ist interessant, dass Sie dieses Thema anschneiden. Das wird gleich unser zweites Thema hier heute im Podcast sein. Die Arbeitszeitverkürzung, die 4-Tage-Woche. Ich würde ganz gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, Herr Best. Sie forschen ja in einem Bereich, der nennt sich Suffizienzstrategien. Der könnte ja sozusagen für diese ganzen Probleme, die wir jetzt erörtert haben, der könnte ja Lösungen bieten. Was genau erforschen Sie da?
Ja, wir arbeiten zum Thema Suffizienzpolitik und wir untersuchen unter anderem Politikinstrumente, die dazu führen können, dass die Menschen weniger brauchen. Also ein ganz einfaches Beispiel ist der Ausbau von Fahrradwegen, der Ausbau von Carsharing-Angeboten, sodass Menschen eben einfacher auf das Fahrrad umsteigen können oder ein Auto nutzen können, ohne es zu besitzen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, jenseits von Verbotspolitik Menschen zu ermöglichen, auch mit weniger zu leben. Also man braucht vielleicht noch nicht im ersten Ansatz ein Inlandsflugverbot, damit die Menschen umsteigen auf ihren Reisen im Inland auf die Bahn, sondern dafür würde schon ein sehr gut ausgebauter Bahninfrastruktur reichen. Und wir erforschen in Energiesystemmodellen, wie diese Instrumente darin implementiert werden können, weil tatsächlich die meisten Treibhausgas-Neutralitätsszenarien mit einer wachsenden Wohnfläche pro Kopf zum Beispiel weiterrechnen, oder auch einer weiter wachsenden oder zumindest nicht schrumpfenden Personenkilometerleistung. Und wir möchten Klimaneutralitätsszenarien errechnen, in denen diese Senkung angenommen wird und begründet angenommen wird.
Und wie zuversichtlich sind Sie denn, dass die Menschheit das hinkriegt, diesen Umstieg?
Ziemlich zuversichtlich. Also ich glaube, in meiner Branche muss man Berufsoptimist sein, sonst wird man das nicht länger durchhalten. Also es ist so, dass die meisten Klimaneutralitätsszenarien bisher nicht mit solchen Annahmen gerechnet haben, sondern eben ja, von einer weiter sehr stark wachsenden Energienachfrage ausgehen, die dann zum Beispiel auch durch Wasserstoff und durch Wind und Solar befriedigt werden kann. Und wir müssen einfach dieses Spektrum an Klimaneutralitätsszenarien erweitern, um auch Suffizienzszenarien zu rechnen, damit die Politik damit arbeiten kann. Also die Wissenschaft ist einfach da in der Verantwortung, einfach die volle Bandbreite an Strategien hinzulegen, damit die Politik sich auch aus den unterschiedlichen Optionen etwas aussuchen kann. Und bisher ist das Feld der Suffizienz halt untererforscht.
Sagt hier bei uns Benjamin Best vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Vielen Dank, dass Sie uns das so gut erklärt haben, auch was Sie dort in Wuppertal so gründlich erforschen. Besten Dank.
Super, vielen Dank.
Und Benjamin Best hat da ja gerade schon auf das nächste Thema hingewiesen: Arbeitszeitverkürzung und die 4-Tage-Woche. Mein persönlicher Eindruck ist ja, immer mehr Menschen wollen nur noch 4 Tage in der Woche arbeiten, gerne auch noch kürzer. Und immer mehr Unternehmen machen dabei auch mit und bieten das an. Ich lese und höre zumindest gerade eine Menge darüber. Eins dieser Unternehmen ist die Installationsfirma Brandt in Paderborn. Vivien Brandt leitet die Firma zusammen mit ihrem Bruder Benedikt. Ich habe sie einfach mal angerufen.
Vivien Brandt.
Guten Tag, Frau Brandt, hallo.
Hallo.
Frau Brandt, erklären Sie uns das kurz. Was macht Ihre Firma?
Wir sind ein Fachbetrieb für Sanitär, Heizung und Lüftung hier in Paderborn. Ja, mittlerweile seit 70 Jahren familienintern betrieben und ja, gerade auf dem Wege zur dritten Generation.
Und wie viele Leute arbeiten bei Ihnen?
Wir sind insgesamt 30 Leute.
Und dann haben Sie sich im letzten Jahr entschieden, die 4-Tage-Woche einzuführen oder das zumindest Ihren Leuten anzubieten. Warum haben Sie das gemacht?
Genau, wir sind Anfang letzten Jahres damit gestartet, aber auch schon mit der Ausführung, haben so circa ein halbes Jahr vorher mit der Planung angefangen, weil es schwierig ist, von heute auf morgen mal eben so diesen Umschwung zu machen. Dementsprechend gehörte viel Planung mit dazu und ja, entstanden ist das Ganze eigentlich aufgrund des Fachkräftemangels, der irgendwo mit da ist. Und dass wir auch schauen wollten, wie können wir unsere Mitarbeiter an uns binden, wie können wir aber auch uns attraktiv gestalten für andere Unternehmen oder beziehungsweise für andere Monteure hier im Umkreis. Und haben uns da einfach mit unseren Mitarbeitern viele Gedanken gemacht und da ist irgendwann dann der Entschluss gekommen, dass einfach ja, die Kombination aus dem Beruflichen mit der Freizeit und Familie einfach immer einen größeren Stellenwert bekommt. Und haben dann einfach irgendwann gesagt, okay, wir möchten das gerne allen anbieten, dass jeder für sich entscheiden kann, was ist mir mehr wert oder möchte ich die 4-Tage-Woche machen.
Okay, und können Sie uns das mal kurz erklären? Wie läuft das bei Ihnen mit der 4-Tage-Woche? Wie funktioniert das, wenn jemand sagt, ich will nicht mehr 5 Tage arbeiten, sondern einen Tag weniger?
Ja, also wir machen es so, dass wir die Stundenzahl trotzdem gleich lassen. Das bedeutet, bei uns ist es dann montags bis donnerstags 10 Stunden. Und dafür ist der Freitag dann in dem Moment der freie Tag als Stundenausgleich. Das heißt, wir bleiben bei der 40-Stunden-Woche und verringern dadurch dann einfach nur den letzten Tag, dass wir sagen, dadurch bleibt der Freitag frei.
Das heißt, man arbeitet dann bei Ihnen 10 Stunden am Tag. Das ist jetzt ja auch nicht unbedingt, ich sag mal, gesundheitsförderlich, oder?
Ja, gesundheitsförderlich finde ich jetzt, kann man nicht pauschal so sagen oder nicht förderlich. Weil der freie Tag als Ausgleich natürlich irgendwo ist es ein kompletter Tag, anstatt irgendwo 2 Stunden oder 1,5 Stunden am Tag abends mehr Freizeit. Dementsprechend finde ich, muss da einfach jeder für sich persönlich die Option ziehen, was für ihn einfach angenehmer ist. Ob ich sage, ich mache lieber 4 Tage, ziehe die etwas länger durch und habe dafür ein langes Wochenende. Oder ich sage, Mensch, ich teile mir das lieber, mache dafür ein bisschen weniger am Tag, aber 5 Tage. Ich glaube, dass jeder Mensch einfach ein bisschen anders oder unterschiedlich, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut.
Genau, und gleichzeitig bieten wir den Monteuren oder auch Mitarbeitern aber auch an, sich selbst zu überlegen, wollen sie diese 4x10, sagen wir mal, wie Sie schon sagten, von der gesundheitlichen Seite her, oder sagen sie, wir wollen Lohnverzicht in dem Moment. Auch da haben wir jemanden, der die 4-Tage-Woche macht und dann auch seine Stunden runterfährt auf, 34 Stunden. Das ist beides möglich, je nachdem, wie der Monteur oder Mitarbeiter sich gesundheitlich fit fühlt und die Belastung auch sieht. Das kann man frei entscheiden.
Okay, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das bieten Sie auch an. Und da muss ich jetzt direkt dazu sagen, Benedikt Brandt, der Bruder hat sich da gerade auch noch eingeschaltet. Auch Ihnen schönen guten Tag. Hallo, Herr Brandt.
Guten Tag, hallo.
Können Sie uns das generell mal schildern? Wie ist dieses Modell denn angekommen dann bei Ihren Mitarbeitern? Sind es alles Männer oder auch Frauen?
Ja, also durchgehend bisher aktuell machen nur Männer bei uns die 4-Tage-Woche. Wir haben sogar einen Kollegen mit einer 3-Tage-Woche dabei. Die Damen, die bei uns arbeiten, hauptsächlich im Büro, die machen noch die normale 5-Tage-Woche, beziehungsweise auch 2 Teilzeitkräfte, weil da einfach das Büro besetzt sein muss, beziehungsweise die Damen auch beide ganz normal die üblichen Arbeitszeiten wünschten, sage ich mal so. Genau, und dementsprechend bei den Herren war es dann so, dass es sehr, sehr gut ankam. Zu Anfang hatte es gut 50% der Firma angenommen. Einige davon, wie Sie schon sagten, haben dann aber auch gemerkt, die 10 Stunden am Tag sind schon recht viel, sodass sich dann diese Hälfte der Firma nochmal halbiert hat in dem Moment auf die, die dann gesagt haben, einen kleinen Lohnverzicht, ich komme auch so klar mit weniger Stunden, weniger Lohn. Gleichzeitig aber auch die teilweise Mitarbeiter, die dann gesagt haben, ich gehe wieder zurück auf die 5-Tage-Woche mit 8 Stunden in dem Moment, einfach weil die Belastung zu hoch war und sie dann gesagt haben, die Belastung war so hoch, dass sie am letzten Tag, sage ich mal, nicht mehr den Mehrwert von dem freien Tag hatten und dementsprechend wieder umgesprungen sind. Also da, doch würde ich sagen, sind wir sehr liberal, dass jeder Mitarbeiter gucken kann, wie lange er wann arbeiten möchte. Klar brauchen wir eine grundlegende Regelung. Hier kann nicht jeder machen, was er möchte und kommen, wie er möchte und gehen, wie er möchte. Aber da setzen wir uns zusammen in Mitarbeiterstammtischen, wo ganz offen darüber gesprochen wird, wer was davon hält. Und da nutzen die Mitarbeiter auch ihr Sprachrohr, um ihre Meinung zu vertreten.
Jetzt haben Sie das ja auch gemacht, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, Stichwort Fachkräftemangel, um als Unternehmen auch attraktiv zu erscheinen. Wie erfolgreich war das denn? Haben Sie seitdem Bewerbungen bekommen von Leuten, die sagen, bei Ihnen möchte ich gerne arbeiten wegen der 4-Tage-Woche?
Auf jeden Fall. Also das ganze Thema ist sehr positiv hier in Erscheinung getreten. Gerade auch in Kombination, dass wir einfach diese Social-Media-Kanäle immer mehr versuchen zu vertreten und da einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit auch auf uns als Unternehmen zu richten. Und wir können definitiv sagen, dass seitdem deutlich mehr Bewerbungen bei uns eingegangen sind und wir auch Gott sei Dank einige Monteure noch einstellen konnten, die uns jetzt absolut helfen, gerade in der Energiekrise und Heizungswandel etc., da einfach noch mehr generieren zu können und einfach auch noch mehr den Leuten jetzt gerade Abhilfe zu schaffen mit Heizungstausch oder Ähnlichem.
Was bedeutet so eine Umstellung denn für Sie in der Geschäftsführung? Ich kann mir vorstellen, dass damit eine ganze Menge Planung verbunden ist. Oder liege ich da falsch?
Nein, da liegen Sie absolut richtig. Das ist immer das Schade, dass in der Gesellschaft immer nur die 4-Tage-Woche oft gefordert wird und gar nicht so geschaut wird, was dahinter steckt. Deswegen sagte ich am Anfang schon, dass wir knapp ein halbes Jahr vorher angefangen haben, wirklich diese Planung zu beginnen, zu schauen, was müssen wir überhaupt auch rein rechtlich, wie müssen wir uns alles aufstellen, wie ist das mit den Zeitbuchungen, wie dürfen wir überhaupt was machen, um da nicht uns selber irgendwie ein Bein zu stellen. Es fängt, wie gesagt, damit an und es geht dann einfach weiter über die ganze Kommunikation, intern im Büro, wann ist wer da, wie können wir die Aufträge gestalten, wie können wir unsere Monteure planen, weil das für uns auch einfach ein Riesenpunkt ist, langfristig zu planen, um den Kunden auch immer wieder sagen zu können, wir kommen genau dann bei Ihnen vorbei, aber auch, dass die Kunden wissen, wann sie einen Ansprechpartner wieder bei uns im Büro haben. Das einfach so ein bisschen routinemäßig reinzubekommen und mit allen immer alles planen zu können, erfordert einfach unglaublich viel offene Kommunikation. Und das, glaube ich, kriegen wir sehr, sehr gut mittlerweile hin, wo wir auch alle froh drum sind, deswegen den Mitarbeitern das Flexible bieten zu können.
Was kriegen Sie denn zum Beispiel von Kunden zu hören, wenn Ihre Leute da für einen längeren Auftrag sind und am 5. Tag, am Freitag, ist der Handwerker oder sind dann mehrere Handwerker auf einmal nicht mehr da?
Ja, in dem Moment, wo wir zum Beispiel eine klassische Bad- oder Kesselsanierung nehmen, wo man sagt, dass man so von einem Auftragsvolumen von 40 Stunden spricht, also einer Woche, kommt es dem Kunden teilweise entgegen, weil wir diese Leistung von 40 Stunden dann donnerstags abends schon erbracht haben und nicht erst freitags mittags, sodass dann Folgegewerke, Fliesenleger, Elektriker, Maler und Co. Teilweise schon deutlich früher starten können. Dementsprechend ist es aber auch so, wenn ich mich als Unternehmen grundlegend sauber plane, das heißt Bauzeitenpläne, die anderen Gewerke mit einbinde, kommuniziere, dann ist dieser Bau so durchgetaktet, dass das Endziel, den Kunden zufriedenzustellen, trotzdem erreicht wird. Ob das dann in 4 oder 5 Tagen ist, das Arbeitsvolumen bleibt ja konstant.
Was würden Sie denn anderen Unternehmen raten, die sich überlegen, sowas auch umzusetzen, so eine 4-Tage-Woche?
Im Endeffekt, finde ich, gibt es da keine Gesamtlösung für die Gesellschaft oder die anderen Mitbewerber und Kollegen. Ich würde einfach sagen, geht offen auf die Mitarbeiter zu, sprecht die an, kommuniziert und dann wird sich schon das Beste finden. Also das ganz Wichtige ist da einfach, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber da, glaube ich, auf Augenhöhe auftreten und gemeinsam eine Lösung für das Unternehmen finden. Je nach Branche ist das ja auch wieder unterschiedlich von den Ansprüchen her. Dementsprechend, ich glaube, da können wir beide sagen, ist das Stichwort ganz klar die Kommunikation.
Okay, ganz zum Schluss noch. Also wir weiten hier im Podcast ja gerne auch den Blick noch etwas und schauen über die einzelnen kleinen Teilbereiche hinaus. Wenn Sie sich das mal angucken und wenn Sie vielleicht mal so einen Blick in die Zukunft wagen, ist das ein Trend? Könnte das sein, dass wir in ein paar Jahren in Deutschland sind und die 4-Tage-Woche ist was völlig Normales?
Gute Frage.
Ich kann es mir gut vorstellen, muss ich sagen, weil meiner Meinung nach immer mehr Länder um uns herum, gerade in Europa, die 4-Tage-Woche schon eingeführt haben, auch teilweise zu anderen Konditionen. Ich glaube, dass die Gesellschaft einfach immer mehr zu dieser Work-Life-Balance mit 4-Tage-Woche tendieren. Also ich könnte mir im Großen und Ganzen vorstellen, dass das jetzt gerade alles anfängt zu rollen und dass auch immer mehr Arbeitgeber oder Institute das einfach einführen werden. Und vielleicht ihre eigenen Erfahrungen machen werden, weil ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, in verschiedenen Branchen und mit allen Mitarbeitern einfach mal zu schauen, wie funktioniert das. Weil, wie gesagt, auch bei uns, es fing erst sehr stark an und dann merkten doch einige, dass es für die vielleicht doch nicht das Richtige ist. Und ich glaube, dass das einfach erstmal kommen muss, dass jeder seine Erfahrungen macht.
Vivien Brandt, Benedikt Brandt in Paderborn, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns das alles zu erklären aus Ihrem Unternehmen. Dankeschön.
Danke auch.
Danke. Der Vormarsch der 4-Tage-Woche und die Debatte um CO2-Reduktionismus. Das war der Tag an diesem 19. Mai 2023. Vielleicht habt ihr oder vielleicht haben Sie eine Meinung zu dieser Episode, Lob oder Kritik? Oder gibt es vielleicht etwas, das wir grundsätzlich anders machen sollten hier bei der Tag? Oder ist alles so okay? Sollen wir alles so lassen? Wir sind an allen Kommentaren interessiert. Der Tag @deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.